Mit einem Breitband-Spezial, einer weiteren Ausgabe unserer beliebten Gesprächsreihe mit dem Psychiater Jan Kalbitzer und der Autorin Katrin Passig. Heute eine Unterhaltung, wie sie sonst nur in schummrigen Spelunken oder dem Internet stattfinden würde. Wo sonst liegen MeToo, Psychoanalyse und verunsicherte Männlichkeit so nah beieinander?
Willst du diesmal eine Intro machen oder soll ich wieder? Ich hatte einfach Lust, mit dir darüber zu sprechen, über Stolz. Nein, wir müssen nur anfangen. Entschuldigung. Also, ja, jetzt muss ich das ganz...
Einfach alles drin lassen und dann schämst du dich ein bisschen und dann fangen wir an. Es geht nämlich um Scham und Schuld heute.
Nee, kann ich nicht. Ich glaube, es wird zu langwierig. Was ich ganz interessant finde, du bist zu spät gekommen heute.
Ja, ich war sehr stolz auf meine gut Vorbereitetheit und darauf, dass ich viel zu früh am Radiogebäude war, nur leider am ganz Falschen. Und auf dem Weg dorthin habe ich einen Artikel gelesen über Verirrensprobleme in Alaska, bei den Inupiat in Alaska und die Frage, ob man Leuten, die sich verirren, ob man diese Leute verspotten soll, ob sie dadurch schneller diese extrem überlebenswichtige Fähigkeit.
Davon habe ich auch gelesen.
Ich habe mal ein Buch über Verirren als Kulturtechnik geschrieben und da kommt das am Rande drin vor.
Stimmt,
da und ich wollte nochmal meine Erinnerung an diesen Artikel auffrischen und habe den so im Gehen gelesen und an der Tür des Hauptstadtstudios war ich damit fertig und man muss da so aus Sicherheitsgründen zwischen zwei Schiebetüren warten und in diesem Moment, da muss man einfach ein paar Sekunden dastehen und an nichts denken. Und in diesem Moment wurde mir sofort sonnenklar, ich muss hier überhaupt nicht her.
Also wenn ich so ein klassischer Psychoanalytiker wäre, ja einer von denen, die ich so ganz fürchterlich finde, weil ich immer denke, die überinterpretieren. Ich will gar nicht sagen, dass ich alles besser mache als die, aber die würden jetzt sagen, dass das sicherlich Abwehr auch war. Also dass du diesen Fehler absichtlich eingebaut hast, weil du nicht so richtig hierher kommen wolltest, weil das Thema unangenehm ist.
Da habe ich natürlich auch schon drüber nachgedacht.
Aber was ich ganz bemerkenswert fand, wir haben uns Freitag getroffen, um so ein bisschen zu überlegen, über was wir reden wollen. Und da habe ich gesagt, ich würde gerne Beispiele bringen aus meinem Berufsleben, wofür ich mich so vielleicht schämen würde, gerade vor dem Hintergrund dieser MeToo-Debatte. Und dann meintest du zu mir, hast du keine Feinde auf der Arbeit? Hast du nicht Angst, dass du im Zweifelsfall, wenn du zu viel erzählst, deinen Arbeitsplatz verlieren könntest? Ich habe echt viel darüber nachgedacht seitdem, weil ich gedacht habe, das stimmt zwar einerseits. Und ich finde auch, dass gerade Männer, die Überschreitungen begangen haben und große Fehler begangen haben, dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Andererseits wird natürlich genau durch so einen Effekt die Diskussion so erschwert. Das heißt also, wenn man kann viele Dinge nicht diskutieren, weil Männer irgendwie so eine Redehemmung kriegen, weil sie immer Angst haben, oh Gott, was passiert mit mir? Was natürlich auch schwierig ist. Und für mich ist ein bisschen die Frage, wie weit kann man da gehen? Wie weit kann man sowas debattieren. Ich hatte ein Beispiel, was so ein bisschen zu deinem Schiebetür-Beispiel passt, dass man das in so einem bestimmten Moment merkt, dass es mir gerade erst passiert. Ich hatte einen Austausch darüber, dass ich eine Videokonferenz nachher mache mit einer Frau und das war auf Englisch und sie hat mir irgendwie erklärt, wie ich das machen muss und dann, das klang kompliziert und dann habe ich als Scherz ein GIF geschickt von diesem James bei Dinner for One, der am Ende irgendwie sagt, I'll do my very best, so ein bisschen, weil ich mich wie so ein unbeholfener Typ gefühlt hat und mir ist erst nachher klar geworden, es geht da ja um Sex in der Szene, also sie nimmt ihn ja mit ins Schlafzimmer und sagt, ne, so, ich weiß gar nicht genau, was sie sagt. Und er fragt die gleiche Procedure wie letztes Jahr. Ja, und dann sagt sie, ja, James. Und es ging darum, dass sie ihn ins Bett nimmt. Oh Gott, was habe ich da getan? So, dass ich ihr jetzt quasi sowas mit so einer Sexanzüglichkeit geschickt habe. Das war, also manchmal merkt man sowas nicht sofort. Aber natürlich ist das irgendwo vielleicht genau wie mit der gewollten Verspätung in einem angelegt.
Ich habe drüber nachgedacht, ob ich ans falsche Ende der Stadt gefahren bin, weil ich hier in Wirklichkeit nicht her wollte. Ich glaube wahrscheinlich so ähnlich wie du, dass diese Erklärungen manchmal schon irgendwo hinführen, aber halt nicht in 100% aller Fälle. Also es war irgendeine Art von Fehlleistung, aber ich glaube, ihre Wurzeln lagen woanders.
Ja, ich glaube, das ist echt bei uns Psychiatern sicherlich eine Gefahr zur Überinterpretation von solchen Sachen. Also ich habe vorhin ein Buch gelesen von einem Psychoanalytiker zu verschiedenen Formen der Schuldgefühle. Und da ging es um die Basisschuld bei Kindern, die nicht gewollt sind oder von den Eltern nicht so als gewollt wahrgenommen werden. Und da war das Beispiel eines 2,5-Jährigen, der immer wegrennt, als ein ungewolltes Kind und dann irgendwann wegrennt und vor die Straßenbahn rennt und stirbt. Und das wird dann so interpretiert, dass er aufgrund seiner Schuldgefühle, weil er ja eine Basisschuld hatte, weil er nicht anwesend sein sollte, sich quasi das Leben vor der Straßenbahn genommen hat und die Mutter auch ganz schuldig. Und sowas finde ich ganz fürchterlich, also diese Überinterpretation. Und ich glaube, da ist für mich so ein bisschen der Netzbezug. Mein Eindruck ist, dass vieles von diesen Schuld- und Scham-Themen mit Macht zu tun hat. Es geht darum, Macht auszuüben, indem man entscheidet, wer für was Schuld hat und wer sich für was schämen muss.
Für mich funktioniert das sehr gut. Also ich bin oft, mir ist schon mehrmals aufgefallen, dass ich sehr schnell schlauer geworden bin in Situationen, wo ich gemerkt habe, ich habe gerade selbst vor Publikum sehr dummes Zeug geredet. Das führt bei mir dazu, dass einige Lernschritte, die ansonsten wahrscheinlich 2 Jahre dauern würden, sich innerhalb von 2 Minuten vollziehen. Aber das Problem dabei ist natürlich, dass man da oft sich vorauseilend schämt, also Dinge vermeidet oder sein Verhalten auf eine Weise anpasst, die in Wirklichkeit von der Umgebung überhaupt nicht gefordert worden wäre. Ich weiß, dass ich damit irgendwie auf deine Frage reagieren wollte, habe aber jetzt den Zusammenhang ehrlich gesagt gerade vergessen. Es ging irgendwie um das Netz. Ach ja, Macht, genau. Und deshalb, glaube ich, sind das Problem in erster Linie noch gar nicht die anderen, sondern erstmal ist man da selbst das Hauptproblem, indem man sich nämlich einbildet, dass es Grund zur Scham gibt an Stellen, wo es womöglich gar keinen gibt.
Aber oft sagen andere doch auch, schäm dich. Also gerade.
Sagen sie das wirklich?
Gerade
im Netz. Ich habe das, glaube ich, seit ich ziemlich klein war, nicht mehr gehört.
Na, also ich meine jetzt nicht so unbedingt in der Wortwahl, aber wie kann man sowas sagen? Und vor dem Hintergrund von so und so, wie kann jemand so etwas sagen? Das ist ja implizit schon so
schämlich. Das sagen sie aber doch nicht zu dir, sondern das sagen sie zu ihren eigenen Freunden, um mit denen eine Gemeinschaft herzustellen. Wir sind uns ja zum Glück darüber einig, dass man sowas überhaupt nicht sagen kann, aber zu dir direkt sagen die Leute sowas? Wie kann man sowas sagen?
Naja, in sozialen Medien ist dann ja die Möglichkeit, einfach den Namen. Ne? Also wie kann so und so, dessen Namen wird dann quasi darin aufgenommen, so etwas sagen. Mhm. Und natürlich wird die Person auch dadurch angesprochen. Mhm. Sie wird halt vor der versammelten Mannschaft beschämt, sogar ohne direkt angesprochen zu werden. Und das ist, also es stumpft langsam ab. Und das ist auch, finde ich, durchaus ein Grund zur Besorgnis andersrum. Das, weil es teilweise ja wichtige soziale Sanktionsmittel sind bei Überschreitungen. Das heißt, wenn jemand Dinge sagt, die absolut nicht akzeptabel sind oder schwere Tabubrüche begeht, dann ist es ja ein wichtiges Sanktionsmittel zu sagen, schäm dich dafür, also das geht nicht. Das stumpft dadurch ab, dass es zu oft stattfindet, dass gesagt wird, es ist nicht akzeptabel, so etwas zu sagen.
Aber wir tun natürlich auch den ganzen Tag Dinge, die eigentlich nicht akzeptabel sind.
Also vor welchem Hintergrund? Also wer, nach welchen Kriterien?
Immer nach den Kriterien von irgendwem, aber selbst nach unseren eigenen.
Aha.
Ein Beispiel, für das ich mich neulich geschämt habe. Ich habe einen Artikel veröffentlicht, der ist auch im Print erschienen, war aber auch im Netz zu lesen. Und in diesem Text, der also wirklich ganz frisch war, habe ich, das stand drin, Leute twittern autistisch vor sich hin, also für diese Art der Durchsagenkommunikation, für die Twitter eigentlich jetzt nicht so gut geeignet ist. Und habe mir dabei nichts gedacht und das auch in der Korrektur durchgewinkt und wurde dann hinterher von Leuten, denen ich auch auf Twitter seit Jahren folge und die eigentlich über nichts anderes schreiben als darüber, dass es keine gute Idee ist, autistisch als generisches Schimpfwort zu benutzen, darauf hingewiesen, dass das saublöd von mir war, das da reinzuschreiben und dass ich es wirklich besser wissen müsste. Und ich habe mich vor allem deshalb geschämt, weil ich genau weiß, ich müsste es wirklich besser wissen. Ich folge diesen Leuten seit Jahren, ich bin darüber ausführlich aufgeklärt worden und ich habe sogar eine von ihnen zeitweise stumm geschaltet bei Twitter, weil ich dachte, ich weiß es jetzt wirklich, du musst es mir nicht noch 2000
Aber
Mal
du wusstest
sagen.
Es noch nicht.
Ja, offenbar nicht.
Schäm dich.
Ja, da habe ich mich dann auch geschämt. Aber zum Glück wurde mir das mit mehr Höflichkeit und Freundlichkeit nochmal erklärt, als ich in so einer Situation aufgebracht hätte. Und ich glaube, es war insgesamt okay. Ich konnte es überall korrigieren, nur nicht in der gedruckten Version. Mhm. Hoffentlich liest die keiner.
Also genau das habe ich auch erlebt und mir hat das auch geholfen. Also mir war es auch unangenehm, da ging es auch um Autismus. Ich war noch nicht mal der es gesagt hatte, sondern ich bin danach gefragt worden und habe als Arzt nicht widersprochen quasi gegen die Benutzung des Begriffs in dieser Form. Und bin auch auf Twitter darauf hingewiesen worden und fand das auch richtig. Und finde, also ich...
Ein Anflug von Nanoscham. Ich habe versehentlich ein zischendes Geräusch mit einer Wasserflasche.
Aber jetzt macht sie doch auch auf. Also ich finde, wenn man die Grenze überschritten hat, dann darf man
auch. Jetzt macht es natürlich auch kein Geräusch mehr.
Also ich habe durch Schamgefühl wahnsinnig viel gelernt. Also der Ursprung meiner ganzen Forschung zum Thema Internet war ein internationaler Shitstorm, in dem ich war, und der hat mich viel gelehrt darüber, dass man direkt diskutieren muss und nicht einfach als Arzt irgendetwas sagen kann über die Dinge, ohne mit Leuten zu reden, weil man glaubt, man weiß es oder hat genug Studien gelesen. Da habe ich wahnsinnig viel gelernt. Aber mein Eindruck ist auch, dass es vielleicht nicht allen so geht, und das ist auch eine Reaktion, die ich von mir kenne, dass es bei manchen Menschen auch die Trotzreaktion gibt, aus der heraus, ne, also so, wenn jemand sagt, irgendwie, das darf man nicht sagen, dass es dann erst recht gesagt wird. Mhm. Und das ist eigentlich das, was mir Sorge macht, dass du sagst, es gibt ganz viele Gelegenheiten, sich zu schämen, und viele Leute, die irgendwann das Verhalten, also gerade dadurch, dass alle irgendwie vernetzt sind, kann es immer jemanden geben, der einem sagen kann, das, was du gerade machst, ist nicht akzeptabel. Also nehmen wir an, du würdest in einem kleinen Dorf leben, wo niemand je mit Autismus in Kontakt gekommen wäre, dann wäre es immer noch falsch, was du geschrieben hättest, aber es wäre vielleicht niemandem aufgefallen.
Und, Story of my life.
Genau, das hätte dir niemand gesagt.
Also ich glaube, so sah mein Leben im Wesentlichen aus, bevor es Twitter gab.
Genau.
Weil mir einfach überhaupt nicht klar war, wie viele Leute man ganztags durch bloßes Existieren versehentlich beleidigt, die aber nicht aufgrund ihrer Überempfindlichkeit darauf dann grimmig reagieren, sondern durchaus in der Lage sind, das mir so zu erklären, dass ich verstehe, warum das ein Fehler war.
Durch bloßes Existieren?
Naja, durch bloßes Existieren, indem man halt so leichtfertig vor sich hinredet, wie man es den ganzen Tag tut.
Das ist für mich so als Mann vor der MeToo-Debatte echt ein großes Thema, dass ich für mich in Anspruch nehme, dass ich ganz viele Sachen einfach nicht wusste. Also man wächst mit Sachen auf, die wirklich bescheuert sind. Ein klassisches Beispiel ist, dass mein Großvater, der überzeugter Nazi war, eine kleine Toilette ohne Fenster hatte. Und also mit nur so einer Lüftung. Und die hat er immer meine Gaskammer genannt. Und meine Eltern haben dem nicht immer in meinem Beisein widersprochen. Ich nehme an, sie haben sich, wenn ich nicht dabei war, mit ihm gestritten. Aber so Sachen sind unwidersprochen geblieben. Und ich habe das halt überhaupt nicht verstanden. Das Beispiel habe ich jetzt zum Glück nicht wiederholt und irgendeine Toilette so genannt. Aber es sind halt so Sachen, die in einem so drin sind, so Vorurteile und Sachen, die man irgendwo mitbekommen hat, die man dann benutzt. Und das erst lernt, wenn es einem jemand sagt. Und dann hat man aber schon einen Fehler gemacht, der teilweise ganz schön gravierend ist.
Und wahrscheinlich nicht zum ersten, ja, sondern zum ziemlich vielten Mal.
Ja. Und das finde ich wahnsinnig schwer. Also jetzt zurückblickend zu sagen, wie gehe ich vernünftig damit um? Das ist wahrscheinlich viele Dinge, jetzt wo ich die Möglichkeit habe, von allen irgendwie Rückmeldung zu kriegen, wie gehe ich damit um, dass ich mich in ganz vielen Situationen hätte für irgendetwas schämen müssen, weil ich da einen Fehler gemacht habe, von dem ich noch nicht wusste. Das finde ich relativ schwierig zu entscheiden, wie man so darauf reagiert.
Ich glaube, im Zusammenhang mit dem Halten von Vorträgen habe ich irgendwann auf meine Lessons Learned Liste geschrieben, dass man sich nicht zu lange für einen Fehler schämen soll, sondern nur versuchen soll, sich den zu merken, weil er nochmal auftreten wird und dann wahrscheinlich nochmal, und man zumindest die Chance hat, ihn beim zweiten oder dritten oder, wenn man besonders vergesslich ist, 10. Mal zu vermeiden.
Wobei das natürlich, also wenn man so aus psychotherapeutischer Sicht auf die Funktion von Scham oder Schuldgefühlen guckt, dass der Schmerz schon Sinn haben kann an einer bestimmten Stelle. Also in meinem Fall, ich war bei der Erziehung unseres ersten Sohnes in den ersten Jahren wahnsinnig überprotektiv. Und weil ich mir Sorgen gemacht habe, weil ich selber so chaotisch aufgewachsen bin und nicht wollte, dass ihm Ähnliches passiert. Und habe nachher gemerkt, dass ich ihn zu sehr eingeschränkt habe. Und habe dann Schuldgefühle jedes Mal, wenn ich merke, ich bin mir zu überprotektiv. Und habe dann mit meiner Frau darüber gesprochen, die auch Therapeutin ist, und gesagt, so, hey, ich kriege jedes Mal diese krassen Schuldgefühle. Und dann hat sie gesagt, Mensch, du machst es jetzt besser und nimm sie einfach als Erinnerung daran, es weiter besser zu machen, und darüber hinaus nimm sie nicht so schwer. Und das sind sie jetzt für mich. Sie kommen zwar noch so als so ein Stachel, der da ist, um mich immer wieder zu erinnern, aber ich denke dann, okay, ja, ich mache es besser, ich weiß es ja, und dann geht es schon. Ich habe halt, glaube ich, Sorge dann, wenn sie so stark werden, dass sie lähmen oder verhindern, dass man etwas anderes macht. Also es hängt nur davon ab, welche Funktion sie haben und wie heftig sie sind.
Ich glaube, dazu kommt auch noch, dadurch, dass ja jetzt für viele Leute anders als vor 10 oder 20 Jahren viele Lebensäußerungen einfach im Netz dokumentiert sind. Mhm. Auch die Vergangenheit, wo man früher einfach kollektiv vergessen konnte, was man gesagt hat, also man selbst als erstes und mit ein bisschen Glück auch die anderen, steht das ja jetzt alles noch irgendwo oder ist in Form von Videos oder was auch immer erhalten. Mhm. Ich lese immer wieder Äußerungen von Leuten, die sagen, dass sie sehr froh sind, dass sie zu einer Zeit jung waren, als es noch überhaupt kein Internet gab, sonst würde der ganze Blödsinn da ja heute noch stehen. Bin mir nicht ganz sicher, dass das so ist. Ich war ja da schon ausgewachsen und es ist einfach sehr, sehr viel verloren von dem, was in den ersten 10, 15 Jahren passiert ist. Die Sachen sind ja zum Großteil nicht so dauerhaft. Also das ist, glaube ich, auch was, wo wir erst ganz am Anfang stehen, dass man die Fähigkeit braucht, obwohl man sehen kann, wie andere Leute vor 5 oder vor 10 Jahren gedacht haben, nicht zu sagen, ja, aber wie passt das zu dem, was du vor 5 oder vor 10 Jahren gesagt hast, sondern einfach hinzunehmen, dass man sich wahrscheinlich geändert hat. Ich glaube, in der Praxis kommt das, außer man ist vielleicht Politiker, gar nicht so häufig vor, weil in der Regel steigt ja niemand in den Keller der alten Tweets oder was auch immer hinab, um da überhaupt mal nachzuschauen.
Das heißt, also eine andere Sicht auf Menschen, als dass man diese Änderbarkeit, dass man sagt, das, was ich von dir alles im Netz sehen kann, das bist nicht du, du bist jetzt ein anderer Mensch und ich muss deine Wandelbarkeit quasi immer mit einbeziehen und immer jetzt fragen, wie du jetzt gerade bist, auch wenn du gestern was ganz anderes geschrieben hast.
Also von mir stehen einige der frühesten noch findbaren Sachen im Netz in einem alten Forum, das immer noch existiert. Man müsste sich anmelden, aber dann könnte man aus meiner heutigen Sicht sehr schlechte, sehr alberne, sehr adjektivreiche Texte von mir lesen, bei denen ich schon öfter drüber nachgedacht habe, also in letzter Zeit nicht mehr, weil ich jetzt selber nicht mehr reinschaue, aber so vor 10 Jahren habe ich drüber nachgedacht, ob ich die vielleicht mal löschen sollte oder wenigstens überarbeiten und dann dachte ich, nee, das muss eigentlich als zu Dokumentationszwecken stehen bleiben. Es war ja so. Es hat ja keinen Sinn, sich die eigene Vergangenheit so zurechtzufälschen, als wäre man damals schlauer gewesen, als man tatsächlich war.
Aber das ist ja so ein bisschen so ähnlich wie bei diesen Fitnessarmbändern oder sowas. Also diese ständige Möglichkeit, sich selbst zu vermessen, zu erinnern, diese ganze Datenmacht über sich selbst, die kann ja auch wahnsinnig anstrengend sein. Manchmal will man an die Dinge auch nicht erinnert werden. Vergessen ist ja auch eine wunderbare Fähigkeit, die von der Natur zumindest so angelegt wurde, dass man wahnsinnig viel verdrängt und vergisst, was man nicht braucht oder was einen belastet. Wir müssen ja völlig neue Menschen werden, wenn wir das auf einmal alles können wollen.
Da liegt schon sehr viel zwischen einerseits sich überhaupt nicht erinnern und das auch nicht können, weil es keine Belege mehr gibt und ganztags ständig an alles erinnert werden. Also ich finde es hilfreich, gelegentlich mal in irgendwelche Archive des Schreckens hinabzusteigen und da zu sehen, ich war ja damals viel blöder als heute. Mhm. Sonst würde ich mir natürlich einbilden, ich wäre schon mit ungefähr 3,5 praktisch genau wie heute gewesen. Ich möchte aber tatsächlich auch nicht mehrmals täglich daran erinnert werden, dass das so war.
Aber theoretisch könnten Leute das ja machen. Also es können Leute um dich rum immer mal wieder sagen, Mensch, aber denk mal dran, was du da gesagt hast.
Das ist im Zusammenhang mit der Fehlerforschung ganz interessant. Also es gibt in den Darwin-Tagebüchern eine Stelle, wo er sagt, dass er immer, wenn er einen Widerspruch in seinen eigenen Behauptungen oder einen Fehler in seinem Denken bemerkt, dass er sich Mühe gibt, das ganz besonders schnell aufzuschreiben, weil er festgestellt hat, dass nichts dem Gedächtnis so schnell und so zuverlässig entfällt wie diese Erkenntnis.
Aha, die eigenen Fehler. Ich habe gerade nochmal gedacht, vor dem Hintergrund, bei unserem letzten Gespräch gab es auch Reaktionen auf Twitter und eine war so ein bisschen über die Ungenauigkeit der Begriffe Elite und Experte. Wir haben uns über Eliten unterhalten und sind dann relativ schnell übergegangen zu dem Bereich von Eliten, mit dem wir uns auskennen, dass die Experten, wir sind ja weder Adlige noch mega reiche Unternehmer, sondern irgendwo in dieser Expertensparte mit drin, dass man vielleicht nochmal die Begriffe so ein bisschen genauer auseinander nimmt. Also so, ich habe das mal so versucht in der Psychologie Scham und Schuld zu unterscheiden. Also Scham eher als so ein Gefühl, was sich auf die ganze Person und auf mein Dasein bezieht und Schuld eher etwas, was sich auf Handlungen bezieht, auf etwas, was man tut, was nur ein Teilaspekt von einem ist. Und wenn ich so drüber nachdenke, also es funktioniert natürlich nicht immer ganz so, aber wenn ich so darüber nachdenke, wie Menschen das so beschreiben und wie es sich anfühlt, dann ist Schuld oft das Düstere, was einen so runterzieht, was irgendwie dumpf ist. Scham ist eher so ein bisschen dieses errötende, manchmal auch ein bisschen hitzige und des Gesehenwerdens. Ich finde, Scham hat ganz viel damit zu tun, dass ein irgendjemand bei irgendetwas sieht. Auch wenn man den Blick des anderen quasi in sich selbst aufgenommen hat, der muss gar nicht mehr da sein. Aber das Gefühl, so gesehen, erwischt zu werden von jemandem, dieses ständige Gesehenwerden. Und das ist etwas, wenn Leute darüber diskutieren, warum Digitalisierung so anstrengend für manche ist, was ich einen Aspekt finde, die ständige Metaebene. Also so immer in der Auseinandersetzung damit zu sein, wer bin ich jetzt gerade, wie werde ich gesehen, und was es viel schwieriger macht, einfach so vor sich hinzuleben, wie man das vorher viel stärker vielleicht getan hat.
Ich bin mir nicht sicher. Ich habe die Anfangskapitel von dem Knigge, dem Original-Knigge-Buch nochmal gelesen vor einer Weile, über den Umgang mit Menschen. Und da sagt er was, glaube ich, in dem Zusammenhang auch wichtig ist, dass es ja eben darum geht, seine Mitmenschen nicht ständig versehentlich zu kränken und zu verletzen. Und dass das wichtiger wird, wenn man mit mehr unterschiedlichen Mitmenschen in Berührung kommt. Und die Beispiele, die er dafür nennt, ist eben, ja, man trifft jetzt auf Menschen aus, heute würde man sagen, ganz anderen Bundesländern. Und dann ist die Verständigung zwischen denen schwierig.
Also seine Beispiele. Und Westfalen,
ja, so ungefähr. Ja, kein Witz. Also das sind so seine Beispiele, dass der Wiener sich nicht unbedingt mit dem Frankfurter gut versteht oder so. Entschuldigung, ich habe jetzt indirekt Österreich als Bundesland bezeichnet. Das war nicht so gemeint, aber bei Knigge kommen, glaube ich, eben Wiener vor in dem Zusammenhang. Also ich glaube, das grundsätzliche Phänomen, dass sich der Horizont so ein bisschen erweitert und man mit Menschen zu tun hat, bei denen man nicht unbedingt eine ähnliche Meinung über alles und jedes voraussetzen kann, ist nicht so neu. Und ich glaube auch, dass dieser Punkt wichtig ist bei Knigge, dass er sagt, es geht eben darum, den anderen nicht ständig auf die Zehen zu treten.
Wenn ich so denke, es gibt in der Psychoanalyse so den Begriff der Vitalitätsschuld. Das heißt also, Kinder, die zu oft gehemmt werden, ihren expansiven, neugierigen, erforschenden Impulsen, die kriegen dann irgendwann so ein Schuldgefühl für ihre Vitalität, irgendwie, dass sie zu heftig, zu intensiv, zu outgoing sind, werden dann so gehemmt dadurch, weil sie diese Schuldgefühle haben. Also wenn ich jetzt überlege, ja, einerseits braucht es vielleicht eine grundrespektvollere Haltung, aber gleichzeitig braucht es doch auch immer noch diesen naiven Impuls, einfach Sachen zu tun und nicht ständig nachzudenken darüber, was man alles falsch machen könnte. Also das Potenzial ist ja immer da. Und kann es so eine Haltung geben, in der man gleichzeitig so respektvoll jedem gegenübertritt, dass man sowohl Wiener als auch Westfalen mit seinem Verhalten nicht beleidigt oder verletzt und trotzdem noch irgendwie unbeschwert in die Welt hinausgeht? Oder ins Internet geht und einfach so drauf los. Also was ich ganz interessant gefunden habe vor dem Hintergrund, entschuldige, aber ist, dass ich habe gesagt, ich schäme mich manchmal dafür, was ich auf Twitter schreibe, weil ich denke, mein Gott, was ist denn das wieder für ein banaler Mist? Und dann hast du gesagt, ja, das liegt daran, dass die Standards jetzt so hoch sind. Als es losging, da waren die Leute, die jetzt alle ganz tolle, hochtrabende Sachen schreiben und viel Übung darin haben, auch diejenigen, die nur geschrieben haben, boah, schon wieder Montag. Also so.
Ob es tatsächlich dieselben Leute waren, weiß ich jetzt gar nicht, müsste ich nochmal genauer nachschauen. Aber allgemein war das frühe Twitter noch, oder zumindest der Ausschnitt, den ich gelesen habe, noch viel voller mit schon wieder Montag.
Aber kann es so eine Haltung geben, gerade in den sozialen Medien, wo man sagt, einerseits bin ich so respektvoll, dass ich möglichst niemanden verletze nach Knigge, und gleichzeitig gehe ich unbeschwert los und bewege mich da einfach? Also
Ich glaube ja, weil viele Sachen einfach so zur Routine werden, dass sie uns keine Aufmerksamkeit mehr kosten. Also frühe Manierenratgeber handeln ja stark davon, dass man sich nicht immer die fettigen Finger am Tischtuch abwischen soll. Und ich muss sagen, das kostet selbst mich, und meine Tischmanieren sind nicht sehr ausgeprägt, keine Aufmerksamkeit, wenn ich mit anderen Leuten beim Essen sitze. Ich muss nicht die ganze Zeit dran denken, ich darf mir jetzt auf keinen Fall die Finger am Tischtuch abwischen.
Aber es könnte ja auch sein, dass man aufgrund von, keine Ahnung, Ressourcenschonung jetzt keine Papierservietten mehr sich dann angewöhnen soll, dass alle, wenn sie ein gemeinsames Tischtuch haben, sich dann die Finger daran abwischen und es dann nachher einmal waschen gemeinsam.
Dann werden wir uns auch daran wieder gewöhnen und das irgendwann automatisch machen und unser Gespräch ohne Unterbrechung weiterführen können, während wir uns die Finger an der Tischdecke abwischen.
Ja, aber wenn es immer wieder, es wird ja immer wieder neu entschieden, was richtig und was falsch ist und wie man leben soll. Also es,
ihr redet doch immer von der Flexibilität des menschlichen Gehirns.
Wer ist ihr?
Plastizität. Ach, und dass man ohne weiteres in der Lage ist, im Erwachsenenalter noch Dinge dazu zu lernen.
Ja, zu der Sparte gehöre ich nicht. Ich bin kein Psychiater, der ein Buch schreibt. Aufgrund neuester Erkenntnisse aus der Neurobiologie, Psychologie, Soziologie und Theologie rät Ihnen unser Buchautor zu. Und dann gibt es eine Eigenschaft, die wir jetzt alle lernen können, die neuer Modebegriff wird. Nee, da gehöre ich nicht dazu. Also ich habe viel Schamgefühl für meine eigene Disziplin. Ich ringe da sehr mit. Mit dem Expertentum haben wir schon gerungen. Psychotherapie ist auch sowas. Also es gibt Psychotherapieformen, wo ich denke, oh mein Gott, also das kann wirklich nicht euer Ernst sein, dass man zum Beispiel für 400 Stunden Psychoanalyse fast 40.000 Euro ausgibt und dann so ein Analytiker da sitzt und über genau sowas spricht mit jemandem. Also so, ne, diese Sachen, also so, das waren vielleicht die inneren Schuldgefühle ihres Kindes aufgrund der Basisschuld was die alles therapiert haben. Also wenn es da so Muskelkrämpfe im Halsbereich gab und man den Kopf so schief gehalten hat, da gab es Analytiker, die gesagt haben, ja, das ist die Abwendung vom eigenen Kind. Und dann irgendwann hat man gemerkt, ja, es ist halt einfach ein Muskelkrampf, den Botox da reingespritzt und dann waren die geheilt. Ja, aber die haben vorher jahrelang Analyse gemacht, um sich wieder ihrem Kind zuwenden zu können. Also da habe ich wirklich ein großes Schamgefühl und für die Neurobiologie
oder geht Autismus das auch. Autismus, auch gutes Beispiel. Ja. Der galt ja jahrzehntelang als Anwendungsgebiet für die Psychoanalyse, bis sich dann rausgestellt hat, dass es, keine Ahnung, da weißt du mehr als ich, genetisch oder sonst was ist, aber jedenfalls nichts, was durch falsches Verhalten der Eltern erzeugt wird.
Trotzdem darf man ja nicht die großen Fortschritte daraus nehmen. Man muss aber aus seinen Fehlern lernen. Also wenn man sagt, die Psychologie ist angetreten und die Psychiatrie mit dem riesen Heilsversprechen für die Gesellschaft und wir merken, es gibt immer mehr psychisch Kranke, irgendwie kriegen wir es so gut auch nicht hin. Vielleicht sollten wir das Versprechen ein bisschen reduzieren auf ein paar kleine Dinge, wo wir wirklich wissen, wir können das. Dann denke ich, man muss daraus lernen. Also ich frage mich, ob man vielleicht nicht eher sagen sollte, nee, es gibt keine Haltung, mit der man immer überall durchkommt, aber diese Fähigkeit zu sagen, okay, sorry, ich habe einen Fehler gemacht, so, und dann zu lernen, ist vielleicht das Grundsätzliche. Und das aber auch bei Menschen anzunehmen, zu sagen, okay, der hat vor 2 Jahren Mist geschrieben, mal gucken, ob er was gelernt hat oder nicht, so wie du das eben formuliert hast.
Was ich noch interessant finde, ist Scham und Schuld als ein eventuell rein technisches Phänomen. Also ich habe das oft nach Veranstaltungen, wo ich dann den ganzen Abend mit fremden Leuten über irgendwas geredet habe, dann lege ich mich schlafen, schlafe sofort ein, wache irgendwann nachts auf und liege dann eine Stunde wach und denke drüber nach, was ich für grauenvoll dummes Zeug geredet habe, möchte die Uhr zurückdrehen und bin heftig damit beschäftigt, mich zu schämen. Und anfangs habe ich das sehr ernst genommen, dann habe ich nach einer Weile gemerkt, das kommt einfach immer zuverlässig um diese Uhrzeit nach diesen Anlässen, vielleicht hat es ganz andere Gründe. Dann dachte ich vielleicht Alkohol, habe ich aber festgestellt, das passiert auch, wenn ich den ganzen Abend gar nichts getrunken habe. Ich schwanke eigentlich bis heute zwischen den beiden Theorien. Mein Kopf um diese Uhrzeit in diesem Zustand hat recht. Er weist mich auf Dinge hin, die er bemängelt in dem Moment völlig zu Recht falsches Verhalten. Und zu allen anderen Uhrzeiten, Tageszeiten, in allen anderen Zuständen bin ich nur zu abgelenkt vom Alltag, um darüber überhaupt nachzudenken. Oder aber es ist wirklich einfach nur so ein Irrläufer. Da passieren Dinge in meinem Gehirn, die mit Schlafmangel oder was weiß ich, irgendwas rein Technischem zu tun haben, die mir da ein Problem vorgaukeln, wo in Wirklichkeit überhaupt keines ist. Und ich habe den ganzen Abend nur die allernormalsten Dinge geredet und niemand hat sich hinterher beklagt oder mich für doof gehalten. Inzwischen bin ich dazu übergegangen, einfach nur zu denken, ja, das ist jetzt so, das geht vorbei, ich lese so lange ein Buch.
Du liest so lange ein Buch?
Naja, aber wenn natürlich die erste Theorie stimmt, dass mein Kopf in dem Moment recht hat, wäre das ein Fehler.
Und warum entscheidest du dich dann trotzdem dazu?
Ich glaube, weil es unproduktiv ist. Also ich habe aus diesem nächtlichen Wachliegen, glaube ich, noch keine Erkenntnis mitgenommen, die irgendwie lauten würde, das und das mache ich jetzt in Zukunft einfach nicht mehr.
Also die Neurobiologen würden vielleicht sagen, dass du zu der Veranstaltung hin jede Menge Stresshormone aufbaust, ne, um zu performen, und man braucht ja auch so ein gewisses Erregungslevel und das baut sich ja auch auf in der Zeit davor, und dann ist man noch so ein bisschen erregt, wenn man quasi sich danach unterhält, und dann ist es halt so einfach ein Abfall an Hormonen, die fallen dann einfach, gehen dann erstmal, werden weniger, man hat ganz viel produziert und dann fällt das halt das Level in den Keller, weil weniger da ist, und das ist so ein klassisches Tief, das hat man ja auch nach Prüfungen, dass man denkt, man ist danach auf Wolke 7 und stattdessen fällt man erstmal in so ein Loch, das kann man auch mal kann es hormonell begründen, also mit Botenstoffen. Die Psychoanalytiker würden vielleicht sagen, es ist die Vitalitätsschuld, dass du in Deggendorf gelernt hast, angegeben wird nicht und fühl dich ja nicht so gut, wenn du redest und was du sagst, ist nicht so wichtig und dann stehst du da, alle hören dir zu und dann kommt dann diese kleine innere Stimme, die sagt, Angeberin, wenn du dann nachts da liegst, also so psychodynamisch quasi, die alte Stimme aus der Vergangenheit.
Früher war das aber, glaube ich, gar nicht so. Ich hätte es aufschreiben sollen, dann könnte ich jetzt nachschauen, aber ich glaube, das ist eher so ein Phänomen der letzten 10 Jahre. Ich glaube aber, wir müssen nochmal zu deinem MeToo-Thema zurückkommen. Und zwar deshalb, weil das Beispiel, das du anfangs genannt hast, einfach so harmlos war, dass wir arme Menschen unter den Zuhörern, die viel Zeit haben, irgendwo drunter zu kommentieren, dazu verlocken würden, zu sagen, da sieht man es mal wieder, dieser arme Mann traut sich schon überhaupt keine Filmausschnitte mehr zu verschicken, nur wegen der extrem abstrakten Gefahr, dass jemand selbst da hinein was konstruieren könnte an bösen Absichten. Das heißt, wir brauchen noch ein irgendwie überzeugenderes Beispiel.
Okay, ein Beispiel dafür, dass ich da ein Fehler in der Hinsicht, dass ich gut erzählen kann, stammt von uns. Wir waren gemeinsam auf einem Kolloquium und ich hatte das Ganze organisiert und war wahnsinnig aufgeregt und hatte gemerkt währenddessen, dass ich alle Leute ganz viel angefasst habe während der Zeit. Frauen wie Männer, alt wie jung. Und hab dann danach darüber geredet, dass das irgendwie komisch war und du und eine andere Frau meinen dann, du, Jan, das geht gar nicht und dieses Getatsche und so. Und das ist ganz schön schwer und gerade für Leute, die da zu Gast waren, wenn du da als Veranstalter hinkommst, da auch eine gewisse Autorität hat, die trauen sich vielleicht nicht, dir zu widersprechen. Mir war das wirklich hochgradig peinlich und das hat mein Verhalten auch nachhaltig verändert. So, also ich habe das Gefühl, dass ich in vielerlei Hinsicht schon sehr auf sowas achte, aber da war ich einfach irgendwie euphorisiert und habe den Leuten die Hand gegeben, nebenbei den Unterarm mit der anderen Hand so ein bisschen gestreichelt oder auf die Schulter geklopft oder die Hand mit beiden Händen gehalten. Und da hast du mir erzählt, dass wir saßen nebeneinander und da war so eine Truppe, die hat uns alle miteinander verbunden. Wir sollten uns an der Schulter halten und ich habe dich an der Schulter gehalten und du hast mir nachher gesagt, dass ich dir die Schulter massiert habe. Was natürlich, wenn du eine fremde Frau gewesen wärst, überhaupt gar nicht gegangen wäre.
Nicht massiert, du hast mir die Schulter so getätschelt, als wenn dein altes Ehepaar das vorm Fernseher sitzt.
Und ich habe das, und du meinst so, und du hast selber schon gesagt, du glaubst, dass ich das nicht bewusst getan habe. Und zumindest konnte ich mich überhaupt nicht daran erinnern. Also, als du gesagt hast, war es mir sofort wieder klar. Und ich hatte auch sofort wieder die Bewegung im Kopf. Aber im Prinzip muss man sagen, ganz klar, also sowas, das sind natürlich so Bewegungen und dieses Anfassen, das ist schon krass. Also so, und gerade als derjenige, der da die Macht hat, der Veranstaltung, wenn du jetzt eine Frau gewesen wärst, du warst ja als Referentin eingeladen, die nicht widersprochen hätte, sondern einfach neben mir gesessen hättest, dann wäre das wahnsinnig übergriffig gewesen.
Wenn wir uns jetzt gar nicht gekannt hätten, hätte ich das auch nicht angesprochen. Also genau. Weder in der Situation noch hinterher. Dann hätte ich mir gedacht, ist mir egal, ich komme hier nie wieder her. Soll er doch mit seinen Händen machen, was er will, ist sein Problem.
Oder vielleicht, wenn du weniger selbstbewusst gewesen wärst, hättest du dich massiv eingeschüchtert und du hättest gesagt, mein Gott, ich will nicht mehr zu so Veranstaltungen hingehen, keine Vorträge mehr halten, da hängen so eklige Typen rum. Ja. Ne? Also so, dass, und ich bin total dankbar dafür, dass du mir das gesagt hast, weil ich halt wirklich, also ich habe mit meiner Frau darüber gesprochen und gesagt, das ist so eine Standardbewegung. Also mach nicht mal deine Schultern. Und es geht natürlich gar nicht, aber wenn du jetzt eine andere Frau gewesen wärst, die das eingeschüchtert hätte, die es als Übergriff empfunden hätte, und man kann das als Übergriff empfinden.
Ja klar, dann denkt man, Typ denkt jetzt, er hat mich hier eingeladen und bezahlt für diese Veranstaltung, hat zumindest in dem Moment ein Honorar versprochen und jetzt denkt er irgendwie, er hat uns alle gekauft.
Ja, genau. Das ist ein weniger unschuldiges Beispiel, will ich mal sagen. Und ich bin froh, dass es in dem Kontext passiert ist, wo du da warst, die das wenig genug gestört hat und die mich gut genug kannte, um es mir zu sagen. Und gleichzeitig ist ein Beispiel dafür, wie schwer es ist, sowas immer zu merken, weil es bei mir wirklich nicht bewusst stattgefunden hat. Also es war auch nicht auf dich als Frau bezogen. Ne? Also so, das muss man nochmal dazu sagen. Für dich als Frau war es, dadurch, dass ich ein Mann war, deutlich unangenehmer, aber für mich als Mann war es jetzt, ich hätte das genauso gemacht, wenn es ein Typ gewesen wäre. Also dieses Schultertätscheln ist jetzt keine geschlechtsbezogene Bewegung bei mir. Also ne, ich habe Männer gefragt, bei denen habe ich das auch schon gemacht, offenbar. Also, ne, also, aber trotzdem, ich bin da sehr dankbar für und ich frage mich, wie sowas funktionieren kann, ohne meinen Job zu verlieren zum Beispiel. Also wie man sowas lernen kann, auch gerade Dinge, die man vielleicht nicht merkt.
Es ist, glaube ich, schwierig generell immer dann, wenn man halt einfach nicht der Erste ist, der irgendein bestimmtes Problem verursacht, sondern der Hundertste oder der Tausendste. Aha. Ich habe selber mal vor langer, langer Zeit einen Leserbrief geschrieben, zu der Zeit, als man das noch tat, Leserbriefe schreiben an eine, ich glaube, Computerspielezeitschrift. Da hatte irgendjemand sowas geschrieben wie zweifelhafte sexuelle Vorlieben, wie Sadomasochismus, irgendwas. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, eigentlich relativ unschuldig. Es hatte sich auch sicher nichts Böses dabei gedacht. Und ich habe dann hingeschrieben, dass es so ja nicht geht und dass das keine zweifelhaftere Vorliebe ist als irgendeine andere. Und wir haben dann eine Weile, ich glaube, Mails ausgetauscht, weil er halt auch sagte, er hätte das in aller Unschuld hingeschrieben und man dürfte doch wohl noch und man könnte doch nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Also so jetzt aus meiner äußerst vagen Erinnerung zitiert. Und damals habe ich eben auch gesagt, ja, aber das nervt halt einfach sehr, wenn das immer alle machen. Man wird dann dünnhäutiger. Das ist jetzt ein extrem, ein viel harmloseres Beispiel als das, was wahrscheinlich die meisten anderen Leute geben könnte. Ich hatte das Glück von Diskriminierung meistens nur vom Hörensagen zu erfahren.
Vielleicht ist es auch eine Sache der Wahrnehmung. Also, ne, ich meine, vielleicht hast du auch Sachen erlebt, die andere Menschen als Diskriminierung wahrgenommen hätten.
Ja, das mag wohl auch sein, aber jedenfalls, ich sage das nur, um mich schon mal zu entschuldigen für Menschen, die vielleicht diese Sendung anhören und sich denken, dass sie aber selbst ganz andere Beispiele anführen könnten, die sie viel mehr beeinträchtigt haben. Und ich meine nur, dass man daran, das grundsätzliche Problem, dass Leute, die immer wieder mit demselben Verhalten konfrontiert werden, das für sich genommen nicht besonders, im Einzelfall nicht besonders störend wirken mag, insbesondere weil der andere ja auch immer versichert, dass er sich dabei nichts Böses gedacht hat, dass man dann doch irgendwann anfängt, davon schlechte Laune zu kriegen.
Die Frage für mich ist nur, in Bezug auf Männer und Frauen gibt es ja eine relativ klare Opfer-Täter-Zuordnung. Also so, es ist ja oft so, dass Männer tendenziell eher in der Täterrolle sind und Frauen, wobei es gibt auch Männer, die sagen, sie sind Opfer von Männern geworden, aber die Täterrolle ist eher das, was oft den Männern, bei den Männern liegt. Und ich bin da am drüber nachdenken, wie man da gut mit umgehen kann. Also in Bezug auf mich kann ich ja sagen, ich bin eben in diesem linksalternativ-grünen Milieu aufgewachsen und ich bin ganz oft betatscht worden von Frauen, die das irgendwie emanzipiert gefunden haben, die dann besoffen waren und mir auf den Hintern gehauen haben, so als 12-Jähriger. Und als ich früher in einem Krankenhaus gearbeitet habe mit einer geschlossenen Station, da wurde in alle Richtungen irgendwie unter dem Personal sexistische Kommentare gemacht und das ist ganz schön schwer, das irgendwie so abzugrenzen und ich glaube, diese Gruppenzuordnung finde ich deswegen auch schwierig. Also ich erinnere mich genau, als ich das erste Mal auf diese geschlossene Station in diesem anderen Krankenhaus kam, da stand vor mir eine Krankenschwester, die war einen Kopf kleiner als ich, hatte einen riesen Ausschnitt und das ist mir nur deswegen aufgefallen, weil vorne im Ausschnitt steckte das tragbare Telefon. Also so quasi, das hatte sie zwischen ihre Brüste gesteckt und das war einfach wahnsinnig auffällig und ich fand das schräg und das war ein relativ guter Vorgeschmack so auf die Stimmung, also so, dass immer irgendwelche Sprüche gemacht wurden in alle Richtungen. Und ich finde die Frage so ein bisschen, wie man die Einteilung trifft. Na, also wenn du sagst, das ist jetzt schon der 100., der es bei mir macht.
Nein,
das,
was sexistisches Verhalten angeht, war ich auch eher immer Teil des Problems auf der Täter- als auf der Opferseite. Also deshalb sage ich auch da in dem Zusammenhang wenig zu Opferangelegenheiten, weil ich glaube, meine Sexismus-Karma-Bilanz ist noch lange nicht ausgeglichen. Ich habe immer eher die anderen behelligt, als sie mich.
War dir das in dem Moment bewusst?
Einerseits ja, andererseits habe ich das nicht als Problem gesehen. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, wie es ja gerne mal heißt, wenn du dich nicht an, wie heißt Bullying in der Schule auf Deutsch, gibt es da einen deutschen Ausdruck? Es ist nicht Mobbing, es ist was anderes. Also jedenfalls, wenn du dich nicht daran erinnerst, dass es das in eurer Klasse gegeben hat, dann warst du wahrscheinlich Täter. Ich glaube, das gehört einfach dazu, dass man das nicht unbedingt als Problem wahrnimmt.
Aber das ist ein gutes Beispiel, auch gerade so in Bezug auf das Internet sehen wir, wenn wir Studien machen, ganz klar, dass diejenigen, die Täter sind, oft auch Opfer sind. Das heißt, diese klare Rollenzuordnung gibt es oft gar nicht. Also die Rollen können sich da auch wandeln. Nicht jeder, der mal Täter ist, ist immer Täter und nicht jeder, der mal Opfer ist, ist immer Opfer. Und also im Fall von Kachelmann und Alice Schwarzer finde ich das so schwierig. Ne? Also so am Anfang war er ganz klein in der Täterrolle und es hat eine wahnsinnige Zeit gedauert, bis er das geschafft hat, aus dieser Täterrolle auch in der öffentlichen Wahrnehmung zumindest teilweise rauszukommen. Das hat er noch nicht mal ganz geschafft, während Alice Schwarzer immer noch teilweise darauf beharrt, dass es Täteranteile bei ihm gibt. Und das Das hat ja auch was mit Geschlechterrollen zu tun. Wenn das andersrum stattgefunden hätte und Kachelmann wäre eine Frau und Schwarzer wäre ein Mann, dann würde das ganz anders wahrgenommen werden. Und einerseits möchte ich natürlich als Mann Frauen überhaupt nicht sagen, wie sie damit umgehen sollen, dass sie Sexismus wahrnehmen und dass es da Übergriffe gibt und sagen, Mensch, jetzt konzentriert euch mal nicht zu sehr auf euer Geschlecht oder so, das steht mir nicht zu. Aber ich frage mich trotzdem, wie man das, wenn man, wie das zum Beispiel auch viele Männer sind, die sowohl Täter als auch Opfer sind, und das nehme ich für mich auch in Anspruch, wie man damit umgehen kann, dass man die Debatte ein bisschen öffnet. Also dass es eben nicht die eindeutigen Rollen gibt. Und damit sind wir auch wieder mit dem, was du gesagt hast, mit der Geschichte, dass Menschen zu Änderungen fähig sind. Oft ist es ja so, dass auch die Sanktionierung durch Scham und Schuld in der Öffentlichkeit viel stärker ist und über das hinausgeht, was zum Beispiel juristisch stattgefunden hätte. Also juristische Strafe findet statt, trifft die Person, aber die Strafe durch gesellschaftliche Ächtung ist viel größer. Was ich daran besonders schlimm finde, ist, dass es vor allem die trifft, die vielleicht auch zu Änderungen bereit wären und verstummen und viele, die es treffen müsste, dann in so einen Trotz reinkommen und sagen, also jetzt erst recht oder ich lasse mir nicht vorschreiben, was ich sage. Und das finde ich bedauerlich zumindest.
Ja, einerseits. Andererseits finde ich das immer nicht so schlimm. Es wird viel über diesen Trotz geklagt, aber ich reagiere auch gerne erstmal trotzig, wenn man mir sagt, dass ich irgendwas an meinem Verhalten, meine Art zu schreiben, an irgendwas ändern soll. Ich sehe das natürlich keineswegs. Du hast übrigens auch widersprochen. Also das klang jetzt in deiner Geschichte über diese Anfassproblematik bei der Tagung so, als sei dir das sofort klar gewesen. Ich habe das aber so in Erinnerung, dass du erst mal eine halbe Stunde widersprochen hast, als wir das diskutiert haben, die andere Frau. Und du, also dass du meintest, ja, aber in dem und dem Zusammenhang ist es doch kein Problem. Aber in dem ist es doch ganz sicher kein Problem. Und wir dann immer sagten, doch, in dem Zusammenhang ist es ein Problem. Und zwar weil... Und ich meine, du hast auf manierliche Weise widersprochen, aber ich würde das überhaupt nicht ausschließen, dass ich dann ach so einen Blödsinn sagen würde und das Thema wechseln. Also das ist ja im Film gerne mal so, wenn man Leute auf irgendeinen Fehler hinweist, den sie gemacht haben, dass sie dann erröten und verstummen oder mit offenem Mund stehen bleiben und dann werden die Lacher aus dem Publikum eingeblendet. So ist das ja in echt gar nicht. Also jeder hat das gute Recht, auf Fehler aufmerksam gemacht zu werden, erstmal in Trotzreaktionen auszubrechen. Mhm. Ich überlege mir das dann nicht immer, aber oft halt ein paar Monate später anders. Das dient auch so ein bisschen dem Selbstschutz. Also wenn man sich ein paar Monate Zeit lässt mit der Verhaltensänderung, dann sieht das so aus, als wäre man selbstständig und freiwillig zu dem Schluss gekommen, dass es so jetzt besser ist und nicht einfach nur, weil andere Leute einen kritisiert haben. Also es wird immer viel geklagt, was ich so bei Twitter sehe, darüber, dass die Leute immer so uneinsichtig sind, wenn man sie auf grobes Verhalten oder unpassende Formulierungen oder Sexismus oder was auch immer hinweist. Ich glaube, man sollte das nicht überbewerten, dass sie uneinsichtig reagieren. Das heißt noch lange nichts.
Also in Bezug auf unser Beispiel jetzt, das war zumindest kein ausgiebiger Trotz. Also
nein, ich war eher versucht, deine Position zu retten.
Ich war eher verunsichert. Ich glaube, ich habe eher nachgefragt, wirklich und da auch wirklich. Ich glaube, mit Trotz würde ich eher denken, dass man auch rausgeht aus der Situation. Also ich habe das manchmal, dass ich zum Beispiel bei Vorträgen für Geld, ne, wo ich so das Gefühl habe, mein Gott, ich habe mich hier verkauft gerade, dass ich mich wahnsinnig schäme und dann in so einen Trotz reinkomme und mich einfach nur noch ärgere und denke, Mensch, die sind alle doof und sowas. Das ist eher so eine Situation, die ich meine, dass jemand zum Beispiel nach einer gemeinsamen Veranstaltung, wo gemeinsam etwas entschieden und beschlossen wird nach Diskussion, dann nachher sehr zerstörerisch reagiert und dann alle beschimpft und Mensch, das ist doch Blödsinn und was für Mist wir da gemacht haben, aus dem Trotz heraus so eine Destruktivität entwickelt. Und ich glaube, das sehe ich als das Problem. Was du da meinst, finde ich verständlich. Also jemand erstmal sagt, nee, stimmt alles nicht, ihr seid doof und dann nach 3 Monaten sagt Mensch, oder noch nicht mal sagt, ich habe es jetzt eingesehen, sich einfach anders verhält. Ja. Kann man machen, wobei ich auch da denke, ich finde es immer noch mal wichtig zu sagen, nee, ich sehe ein, ich habe einen Fehler gemacht, wenn man jemanden verletzt hat. Ich finde, das sollte man tun. Aber ich sehe auch, dass es, nehme ich als ein Phänomen wahr, bei Diskussionen in sozialen Medien, es größere Trotzwellen gibt, sich von jemandem vorschreiben zu lassen, zum Beispiel diese Sache mit politisch korrekt. Ich will mich nicht politisch korrekt verhalten. Mhm. Und so ein Trotz dagegen, so eine Wut, ich will mich hier nicht unterordnen. Dass sich das schon ganz schön fortsetzt und eher steigert, diese Stimmung. Ne? Also so, ich lasse mir doch nicht vorschreiben, dass ich nicht mehr meinetwegen Schwuchtel sagen darf. Ja,
und ja, dann, das wird nicht anders gewesen sein zu der Zeit, als es darum ging, ob man sich die Finger am Tischtuch abwischen darf. Wenn es da schon Twitter gegeben hätte, hätten da bestimmt auch alle gesagt, da, wo kommen wir denn da hin, wenn man sich jetzt nicht mal mehr die Finger am Tischtuch abwischen darf, wenn man beim König zu Gast ist.
Meine Hypothese, mit der ich hier heute hergekommen bin, war schon, dass ein Teil der gesellschaftlichen Spaltung, die uns Sorgen macht, damit zu tun hat, dass eben ein größerer Teil der Gesellschaft durch dieses Sanktionsmittel, schämt euch oder sowas darf man nicht äußern, Macht ausübt, und ein anderer Teil, der dadurch sich unterdrückt fühlt, sich abspaltet zunehmend. Das heißt, dass die Sanktion nicht mehr wirkt. Dass also, dass wenn wir sagen, passt auf, wir haben jetzt gemerkt, Gleichberechtigung ist wichtig und die Akzeptanz verschiedener sexueller Orientierung ist wichtig und so weiter. Und Menschen, die das noch nicht gelernt haben, denen wird dann gesagt, pass auf, wenn du jetzt nochmal irgendwie Schwurtel sagst oder wenn du nochmal irgendwie sexistischen Erfahrungen gegenüber dich äußerst, dann gibt's aber wirklich Ärger, dann verlierst du deinen Job oder sowas. Dass die dann in Teilen sich abspalten und sagen, doch, es muss eigentlich erlaubt sein und ich bin gegen die Ehe von Homosexuellen, und dass dann Spaltung entsteht durch den Einsatz dieser Sanktionsmittel. Und das ist das, wo ich denke, dass man überlegen muss, ob man das Sanktionsmittel anders einsetzt, um die Spaltung zu verhindern, so würde ich es mal formulieren.
Also ich habe das gemerkt in dem Beispiel, das ich anfangs geschildert habe, als es um das Wort autistisch ging, dass man mir netterweise auf eine recht zivile Weise gesagt hat, dass es so nicht geht. Mhm. Eben weil ich die Kritikerinnen schon direkt oder indirekt kannte und sie wahrscheinlich davon ausgegangen sind, dass ich es zumindest nicht aus absichtlicher Grobheit, sondern nur aus allgemeiner Fahrlässigkeit gemacht habe.
Das war und das, mein Glück bei dir auch.
Genau, ne? Und das, also, glaube ich, zu unterstellen, ist schon mal hilfreich. Ich hatte auch das Gefühl, dass das in dem Fall war, den du vorhin angedeutet hast, wo du, ich sage es mal höflich, sehr missverständlichen wissenschaftlichen Beitrag über das Phänomen der Twitter-Psychose veröffentlicht hast und dann in einem recht vielgelesenen Blog dafür zur Rechenschaft gezogen worden bist. Aber auch da, ich habe das heute extra nochmal nachgelesen auf dem Weg ins falsche Radiostudio, auf eine doch sehr zivilisierte Weise. Also keine Ahnung, es mag einen Shitstorm anderswo gegeben haben, den ich nicht nachgelesen habe, aber das, was in diesem Blog und seinen Kommentaren passiert ist, war sehr, sehr zivilisiert. Also man hat sich da große Mühe gegeben, dir zu unterstellen, dass du es schon irgendwie richtig gemeint haben könntest und nur missverständlich ausgedrückt. Mhm.
Und ich habe durch die Diskussion deswegen wahnsinnig viel gelernt. Ne? Also so, es gibt wenig Dinge, die meine Haltung als Wissenschaftler so sehr geprägt haben wie diese Auseinandersetzung damals mit dem Neurocritic, heißt ja der Blog. Mhm. Die Sache ist halt nur, ja, wie kann man das so machen, dass einerseits wirklich übergriffiges Verhalten, was anderen Menschen schadet, ausreichend sanktioniert wird, und gleichzeitig Menschen, die Fehler machen und es vielleicht auch nicht wissen und nicht gelernt haben, die Möglichkeit zur Fehlerkorrektur gegeben wird.
Da kommen wir jetzt eigentlich zu einer interessanten Frage, leider Sekunden vor Ende, nämlich, weiß man es nicht eigentlich doch? Also vieles von dem, was wir jetzt diskutiert haben, hat halt damit zu tun, dass man versehentlich oder durch einfache Fahrlässigkeit Dinge falsch macht, andere beleidigt und verletzt. Es gibt eine Stelle in Der Erwählte von Thomas Mann, wo jemand, der schon ein Kind des Inzests ist und dann selbst wiederum im Erwachsenenleben versehentlich seine Mutter geheiratet und mit ihr weitere Kinder erzeugt hat, am Ende der Geschichte durch viele Verstrickungen der Handlung zum Papst wird. Und seine Mutter und Ehefrau kommt dann mit den Kindern, die seine sind, zu ihm gewallfahrtet zum Papst, um seine Vergebung zu erflehen. Aha. Und zwar, glaube ich, wiederum in dem Unwissen, dass es sich um dieselbe Person handelt. Und er vergibt ihr dann alles und alle diese schrecklichen und unverzeihlichen Inzestsünden werden abgewaschen. Und dann gibt es, soweit ich mich erinnere, einen Moment, wo er sie fragt, ob sie nicht doch ihren Sohn erkannt hat, als er zu dem Zeitpunkt 17 oder sowas, den sie als Säugling ausgesetzt hat, wieder zu ihr zurückkommt und den sie dann zum Mann nimmt, ob sie es nicht doch gewusst hätte. Und sie sagt, ja, doch.
Wow.
Und da glaube ich, dieser Kern ist oft in diesen Geschichten drin, also dass man einerseits ja, irgendwie unschuldig in eine Falle getappt ist oder zumindest ohne böse Absicht. Und andererseits aber, wenn man morgens um 4 wach liegt und über den Sachverhalt nachdenkt, doch oft zugeben muss, doch eigentlich hätte man es wissen müssen.
Damit wären wir bei der Bibel. Also der Sündenfall entsteht durch das Wissen. Also der Mensch kann erst schuldig werden dadurch, dass er über Wissen verfügt. Und ich glaube, bei Aristoteles ist das auch so, dass man nur Schuld haben kann, wenn man handlungsfrei ist und über das und darum weiß.
Genau, und dass es eben ganz oft so ist, dass man weiß, was das Richtige gewesen wäre, es einem aber in der Situation zu egal ist.
Ich glaube, dass viele Menschen das nicht wissen, wenn sie manche Dinge tun, die nicht richtig sind und das lernen können. Das wäre meine primäre Grundhaltung, zu sagen, ich gehe davon aus, dass Menschen, die einen ersten Fehler begehen, es noch nicht wussten. Und wenn ich dann sehe, da steckt da ein Motiv hinter, das wurde in dem vollen Wissen getan, dann würde ich sie verurteilen. Aber ich glaube, diese Prüfung, die braucht es auf jeden Fall, bevor man die Schuld annimmt. Natürlich kann man auch unwissentlich zum Täter werden, aber trotzdem denke ich, dass es wichtig ist, zu prüfen, ob die Person in dem Moment die Möglichkeit hatte, frei willentlich zu handeln und über das Wissen zu verfügen, dass es ein Fehler ist.
Wir sind jetzt zeitlich durch.
Sie hörten ein Breitband-Spezial mit einem Gespräch zwischen dem Psychiater Jan Kalbitzer und der Autorin Katrin Passig. Auf unserer Webseite deutschlandfunkkultur.de können Sie auch die anderen Gespräche der beiden nachhören. Hier geht es gleich weiter mit den Nachrichten und dem Theatermagazin Rang 1.